ARD.
Erstes Thema im Podcast heute: Deutschland weitet seine Rüstungsexporte nach Israel aus.
Wir blicken außerdem in den Libanon und sammeln Eindrücke aus einem Krankenhaus in Beirut, in dem zivile Opfer israelischer Angriffe behandelt werden.
Auf einer Konferenz in Paris hat Frankreichs Präsident Macron Soforthilfe für den Libanon angekündigt.
In Russland haben sich die sogenannten BRICS-Staaten getroffen. Südafrikas Staatspräsident Ramaphosa hat mit seiner Zuneigung zu Kremlchef Putin im eigenen Land für Empörung gesorgt.
Und Südkorea erweckt jetzt offenbar Waffenlieferungen an die Ukraine, weil Nordkorea seine Zusammenarbeit mit Russland ausbaut.
Hallo, ich bin Pascal Küpper.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wir beginnen mit den deutschen Rüstungsexporten nach Israel. Die Bundesregierung weitet ihre Genehmigungen dafür stärker aus, als bisher bekannt war. Das zeigt eine Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie sehen die neuen Zahlen denn genau aus?
Also allein seit August wurden Rüstungsexporte im Wert von gut 94 Millionen Euro erlaubt. Das ist mehr als doppelt so viel wie die Zahl, die bisher für das gesamte Jahr bis zum 13. Oktober bekannt war. Also schon ein erheblicher Unterschied. Um die Waffenlieferungen nach Israel gibt es ja schon seit Monaten Streit. CDU-Chef Merz hatte der Bundesregierung vorgeworfen, Exportanträge von Rüstungsunternehmen zu blockieren. Tatsächlich wurden die Genehmigungen in den ersten Monaten des Jahres auch klar zurückgefahren. Aber die Bundesregierung hat immer betont, dass es keinen Ausfuhrstopp gebe. Kanzler Scholz wörtlich: Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Das BSW nennt die Exporte übrigens unverantwortlich. Die Ampelregierung leiste damit Beihilfe für Kriegsverbrechen in Gaza und im Libanon.
Ja, und in den Libanon wollen wir jetzt auch schauen, konkret in den Süden des Landes. Von dort hatte die Hisbollah-Miliz monatelang israelisches Grenzland beschossen, aus Solidarität mit der Hamas. Und dann begann eine israelische Offensive.
Ja, seit Ende September schlägt Israel mit voller Wucht zurück, hat grenznahe Dörfer zerstört, auch dicht besiedelte Stadtviertel, zum Beispiel im Süden der Hauptstadt Beirut, mit Raketen beschossen. Das sind zwar Angriffe, die Kommandeuren oder Funktionsträgern der Hisbollah gelten, aber es trifft auch immer wieder diejenigen, die gar nichts damit zu tun haben, unschuldige Zivilisten. Unser Korrespondent Martin Durm hat ein Krankenhaus in Beirut besucht, in dem vor allem Kinder behandelt werden, viele mit massiven Verbrennungen. Er hat Verzweiflung und Wut erlebt.
Ende September wendete sich Israels Ministerpräsident Netanyahu direkt ans libanesische Volk.
Israel's war is not with you, it's with Hezbollah.
Wir führen diesen Krieg nicht gegen euch, sagte er. Wir führen ihn gegen die Hezbollah.
Today I ask every mother and every father in Lebanon.
Jede Mutter, jeder Vater solle jetzt aufstehen gegen die Hezbollah, sagte er da. Zum Wohl eurer Kinder, jetzt sei die Zeit, die Macht der Hezbollah zu brechen. Die Mütter und Väter auf der Intensivstation von Beiruts allgemeinem Jaitawi-Krankenhaus haben anderes im Sinn, als den Aufstand zu planen. Sie sitzen neben ihren schwer verwundeten Kindern tagelang, nächtelang. Monitore zeigen sinusförmige Kurven an und immer wieder schauen Ärzte und Schwestern vorbei. Ich kann nicht mehr über Politik reden, sagt Dr. Ziad Soleimani, der Chefarzt auf der Intensivstation. Ich kann das alles gar nicht mehr hören und es macht mich so wütend, wenn ich diese Kinder hier sehe, so schwer verbrannt. Ich versuche nur, dass sie so bald wie möglich wieder in ein normales Leben zurückkehren können. Aber es gibt kein normales Leben mehr in diesem Land. Der Gaza-Krieg, den die Hamas vor einem Jahr mit ihrem grauenhaften Massaker an Israelis provozierte, ist nun auf den Libanon übergesprungen. Das Mädchen da, sagt Dr. Ziad und zeigt auf ein winziges, in weiße Verbände gepacktes Menschenbündel. Das Mädchen wurde von einer Bombe getroffen. Die Hälfte ihres Körpers ist verbrannt. Sie ist nicht mal 2 Jahre alt. Wir wechseln täglich die Wundverbände. Aber ich glaube, sie wird überleben. Sie heißt Ivana, sagt die Mutter, aus dem Dorf Deye Kanun-e-Nachre. Die Bombe kam wie aus dem Nichts. Wir waren zu Hause, ich machte gerade Frühstück. Da schlug es ein, direkt vorm Haus. Die Autos auf der Straße explodierten, wir saßen fest. Feuer, überall Feuer, die Luft schien zu kochen. Wir sind dann durch die Fenster raus. Ich warf die Kinder durchs Fenster in die Arme unseres Nachbarn. Das Jetawi-Krankenhaus ist auf die Behandlung schwerer Verbrennungen spezialisiert. Ohne Spenden aus dem Ausland ginge nichts in dieser Klinik.
Israel's war is not with you.
Dieser Krieg richte sich nur gegen die Hisbollah, hatte Israels Regierungschef Netanyahu erklärt, nicht gegen das libanesische Volk. Die Ärzte im Jetawi-Krankenhaus sehen das anders. Wir haben hier nur Zivilisten, sagt Dr. Ziad. Niemand gewinnt in einem Krieg. Und wir verlieren unsere Kinder.
Ja, der Libanon ist heute auch Thema in Paris, wo eine Hilfskonferenz begonnen hat. Vertreterinnen und Vertreter von 70 Staaten und 15 internationalen Organisationen sind dabei. Was hat die Konferenz denn bisher ergeben?
Also gleich zu Beginn hat Frankreichs Präsident Macron dem Libanon 100 Millionen Euro an Soforthilfe zugesichert. Benötigt wird aber insgesamt deutlich mehr. Deshalb sollen auf der Konferenz auch mögliche Zusagen anderer Staaten ausgelotet werden. Und auch um eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah wird weiter gerungen. Eindrücke aus Paris hat Caroline Düller.
Man müsse verhindern, dass die Vertreibungen neue Konflikte in dem destabilisierten Land auslösen, sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zum Auftakt. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nimmt an der Libanon-Konferenz teil. Deutschland werde weitere 96 Millionen Euro an humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe für die Menschen vor Ort bereitstellen, kündigte die Grünen-Politikerin am Morgen an. Die Mittel sollen durch UN-Organisationen und auch durch das Deutsche Rote Kreuz bereitgestellt werden. Neben humanitärer Hilfe geht es in Paris auch um eine Stärkung der libanesischen Armee, etwa mit Material, Ausbildungshilfe oder Geld. Sobald ein Waffenstillstand verhandelt sei, sollten die libanesischen Streitkräfte im Süden des Landes präsenter sein, erklärte Frankreichs Präsident Macron. Auf der Konferenz in Paris soll es auch um eine mögliche diplomatische Lösung für den Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah gehen. Allerdings fehlen wichtige Akteure. Weder Israel noch der Iran nehmen teil. US-Außenminister Blinken hat einen Vertreter geschickt.
Jetzt wollen wir auf den Krieg in der Ukraine schauen. Der war in den vergangenen Tagen auch im russischen Kasan ein bestimmendes Thema. Dort ist nämlich das sogenannte BRICS-Bündnis zusammengekommen. Eine Gruppe von aufstrebenden Volkswirtschaften, auf deren Unterstützung Russlands Präsident Putin setzt. Wie hat der sich denn konkret geäußert?
Also er hat erneut heftige Vorwürfe gegen den Westen erhoben und gesagt, dass ein militärischer Sieg gegen Russland nicht möglich sei. Ein solches Ziel hat Putin als Illusion bezeichnet. Auch von einer Rede des UN-Generalsekretärs Guterres hat sich der Kreml-Chef unbeeindruckt gezeigt. Guterres hat für Frieden in der Ukraine geworben und gesagt, die Welt könne nur als globale Familie gemeinsam die Probleme lösen. Darauf hat Putin mit Spott reagiert und gemeint, die Welt lebe ja schon wie eine Familie. Und da gäbe es leider oft Skandale und Streit, mitunter auch Prügeleien.
Und für Aufsehen bei dem Treffen hat aber auch Südafrikas Staatspräsident Ramaphosa gesorgt.
Ja, er hat Putin dabei als geschätzten Verbündeten und Freund bezeichnet und den Angriffskrieg in der Ukraine öffentlich gar nicht erwähnt. Das sorgt bei Regierungspartnern in Südafrika, wie zum Beispiel der Demokratischen Allianz, für Empörung, wie Stefan Überbach aus Johannesburg berichtet.
We continue to see Russia as a valued ally. As a valued friend.
Wir sehen Russland weiter als engen Verbündeten und als Freund, der uns von Anfang an unterstützt hat, seit unserem Kampf gegen die Apartheid bis heute.
Right through to now.
Damit hat Ramaphosa Südafrika keinen Gefallen getan. Putin ist nicht unser Freund, heißt es etwa bei der Demokratischen Allianz DA, die sich außenpolitisch eher in Richtung Westen orientiert. Ramaphosa hatte bei seiner Erklärung zum Abschluss des Gipfels die Angriffe Israels in Gaza scharf verurteilt und bekräftigt, dass es sich dabei nach Einschätzung der südafrikanischen Regierung um einen Völkermord an den Palästinensern handelt. Den russischen Angriff auf die Ukraine erwähnte er bei seinen öffentlichen Auftritten dagegen nicht, ebenfalls sehr zum Ärger seines größten Koalitionspartners. Die Außenpolitik-Expertin der Demokratischen Allianz Emma Paul erinnert daran, dass sich die vorherige Regierung Südafrikas in diesem Krieg als Vermittler angeboten hatte.
Wenn sich ein Land als Vermittler positioniert hat, dann widerspricht es doch diesen angeblichen Vermittlungsbemühungen, wenn unser Präsident eine der Konfliktparteien als Freund und Verbündeten bezeichnet. Das spricht nicht für Blockfreiheit und nicht für Neutralität. Und es verheißt nichts Gutes für die Glaubwürdigkeit Südafrikas als unparteiischer Vermittler.
In den sozialen Medien wird der südafrikanische Präsident ebenfalls scharf attackiert. Putin sei kein Freund, sondern ein Diktator und Kriegsverbrecher, der Blut an seinen Händen habe, heißt es in vielen Kommentaren.
Seit Tagen beschäftigen uns ja schon Berichte darüber, dass Nordkorea Russland mutmaßlich mit Soldaten unterstützen will. Das löst in Südkorea Sorge aus und offenbar den Plan, Waffen an die von Russland angegriffene Ukraine zu schicken. Worüber denkt Südkorea denn da genau nach?
Also der südkoreanische Geheimdienst hat bekannt gegeben, dass sich mindestens 3000 nordkoreanische Soldaten schon in Russland aufhalten. Die Truppen sind angeblich in Militäreinrichtungen, wo sie für einen Einsatz gegen die Ukraine vorbereitet werden sollen. Auch die USA haben nach eigenen Angaben gesicherte Erkenntnisse, die in eine ähnliche Richtung gehen. Klar ist jedenfalls, dass Russland und Nordkorea ihre militärische Zusammenarbeit stärken wollen. Das russische Parlament hat einen entsprechenden Vertrag jetzt ratifiziert. Aus Südkorea heißt es dazu, man werde das nicht unbeantwortet lassen. Nordkoreas Truppenstationierung sei eine Provokation, die die globale Sicherheit bedroht. Und das Land prüft jetzt diplomatische und wirtschaftliche Schritte und eben auch zum ersten Mal Waffenlieferungen an die Ukraine. Alle Optionen lägen auf dem Tisch, hieß es dazu von der Regierung.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.